Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. Yeah. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock. Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für die National Football League. Es ist Zeit für die letzte Folge von Winter Day Football O'Clock auf europäischem Boden. Es ist Zeit für unsere Pre-Super Bowl-Folge. Es ist Zeit vor allem aber auch für ihn. Er ist der österreichische Tight End in Diensten der Arizona Cardinals. Ein Allrounder vor dem Herrn, vor allem mental. Was er alles weiß, was er alles auch an Wissen anbietet und Leute klüger macht, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Es freut mich einmal mehr, Bernhard, dass du dich in der Winter Day Football O'Clock Leitung befindest. Schön, dass du dir ein klein wenig Zeit nimmst, um vor der Super Bowl, vor unserem Trip nach New Orleans über Football zu plaudern.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Bernhard, wir müssen vielleicht noch kurz stehen bleiben und bei dem verharren, was vergangene Woche passiert ist. Da durften wir im wunderbaren Winter Day Studio in Wien gemeinsam mit Thomas Tippold über die O-Line sprechen, in unserem Thema der Woche, über die schweren Jungs. Und diese Folge hat eingeschlagen wie eine Bombe. Bester Day-One-Start in der Winter Day Football O'Clock Geschichte. Mittlerweile sind wir bei 6000, glaube knapp, Klicks und Views auf YouTube angelangt. Gemeinsam mit den Spotify-Zahlen kommen da wirklich sehr, sehr schöne Zahlen raus. Jetzt waren die Folgen mit Chris Kelleke immer schon bombastisch, was den Impact anbelangt, aber müssen wir anfangen, vom Thomas Tippold-Effekt zu sprechen?
Auf jeden Fall, ja. Ich meine, man könnte ja so eine interne Competition jetzt daraus machen, wer denn jetzt von den zwei der bessere Experte ist oder wen die Fans mehr sehen wollen, sagen wir so. Aber ja, dass der Tipp so ein super sympathischer und auch sehr, sehr schlauer Mensch ist, das habe ich dir davor schon gesagt. Und ich bin froh, dass quasi die Zuschauer das auch sehr interessant fanden. Und ja.
In der Tat, und deswegen auch ein großes, großes Dankeschön an alle, die sich das zu Gemüte geführt haben. Das ist schön, dass die großen, schweren Jungs dann auch die Liebe bekommen, die sie entsprechend verdient haben. Und schön zu sehen, dass nicht nur Bernhard der Top-Draw dieses Formats ist, sondern dann eben auch unsere Gäste sehr, sehr gut funktionieren. Bernhard, diese Folge ist wieder zweigeteilt und wahrscheinlich etwas kürzer als sonst, wobei wahrscheinlich werden wir eines Besseren belehrt und sitzen dann in 2 Stunden noch hier. Wir machen es in 2 Themenblöcken. Unser Thema der Woche nennt sich schlicht und ergreifend unsere Super Bowl-Coverage. Was wir vorhaben, was wir schon für Inputs bekommen haben. Und ihr könnt auch weiterhin Inputs liefern, aber da kommen wir dann gleich dazu. Und im zweiten Teil dieses Podcasts und dieser Folge von Winter Day Football O'Clock sprechen wir dann über die Championship Games und alles, was sich sonst noch so in der NFL ereignet hat. Das sind in jedem Fall Busy Times. Deswegen, wenn du bereit bist, bin ich es.
Yep.
Wir legen los mit unserem
Thema der Woche.
Wenige Tage, die uns noch vom Touchdown, wenn man so will, in New Orleans, Louisiana trennen, und wir haben ein Super Bowl Matchup. Und dieses Super Bowl Matchup, das wird jetzt bei allen Expertinnen, Experten, Insiderinnen, Insidern eine Woche lang zerlegt. Und das Paradox ist dann, dass es eigentlich, wenn man dann in New Orleans ist, nicht mehr allzu viel aufzuarbeiten gilt, außer es passiert irgendwas Skandalöses oder Verletzungen oder dergleichen. Aber normalerweise passiert während der Super Bowl Woche relativ wenig. Wir sezieren das Super Bowl Matchup dann im Anschluss, aber ganz generell. Chiefs, Eagles, wie ist es dir damit gegangen, als es festgestanden ist?
Ja, wie gesagt, also ist genau das eingetreten, was ich eigentlich nicht so wollte. Also ich habe mir ja Commanders gegen Bills gewünscht, deshalb keins von meinen beiden Wunschteams dann im Endeffekt in der Super Bowl. Aber ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das die zwei, ich würde sagen, solidesten Teams, also die einfach die
wahrscheinlich top-to-bottom talentiertesten.
Ja, ich meine, ich glaube, man könnte argumentieren, dass die Bills talentierter sind als die Chiefs, aber die Eagles auf jeden Fall. Also ich glaube, die Eagles haben auf jeden Fall das beste Team, sowohl Defense als auch ihre Offense ist einfach sehr, sehr schwer zu stoppen, wie sie. Ich meine, wenn man sich das Spiel gegen die Commanders angeschaut hat, das war eigentlich schon crazy irgendwie über lange Zeit, wo man sich dachte, die haben einfach gar keine Chance und haben so guten Football gespielt. Ich meine, ja, es, die Turnovers waren dabei und all das, was sie ihnen nicht leichter gemacht hat, aber die hatten einfach keine Antwort und die Eagles waren so dominant in der Offense und sind den Ball gelaufen, so wie sie wollten. Deshalb, ja, bin gespannt, wie die Chiefs Defense sich darauf einstellt. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein super Matchup ist, auch wenn es nicht das ist, was ich mir gewünscht habe. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Eagles da, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass die Eagles jetzt die Favoriten sind. Ich meine, die Chiefs haben natürlich immer noch Patrick Mahomes, aber so wie die Eagles gespielt haben, wenn die nochmal so ein Spiel spielen wie gegen die Commanders, dann glaube ich, wird es auch für die Chiefs sehr, sehr schwer.
Wir haben vor 2 Wochen dazu aufgerufen, dass die Fans da draußen, die Hörerinnen und Hörer, uns helfen können, unsere Super Bowl Coverage mit zu beeinflussen und zu shapen, und möchte stellvertretend für die vielen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, auch 3 verlesen. Da waren schöne Dinge mit dabei, Dinge, die wir uns ohnehin schon vorgenommen hätten, aber Dinge, auf die wir auch versuchen werden, dann im Rahmen unserer täglichen Updates, die wir aus New Orleans liefern werden, dann einzugehen. Da hat ein Fan geschrieben, ein paar Fragen, die ihr vielleicht nach New Orleans mitnehmen möchtet. An langjährige Football-Experten, Journalisten, Coaches, welche Spielzüge, die vor 20, 30 Jahren absolut innovativ waren, würden heute gar nicht mehr funktionieren? Wo und wie wird KI mittlerweile im Coaching eingesetzt? Wohin geht die Entwicklung mit der ganzen Diskussion um Quarterback-Slides? Gibt es Regeln, die noch fehlen? Und eine Challenge haben wir auch bekommen. Findet jemanden, der ein Super Bowl 54-Tattoo hat? Das war jene zwischen Kansas City und San Francisco Nummer 1, wenn man so will, in Miami. Vielleicht hat sich ja irgendein Spieler, der damals schon mit dabei war bei den Chiefs, so ein Tattoo stechen lassen. Abschließend hieß es in jedem Fall, ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich schon auf die Specials. Da freuen wir uns auch darauf. Man merkt schon, da ist extrem viel Wissensdurst vorhanden. Und das ist natürlich eine extreme Gemengelage an Themen. Hofft, dass wir das alles auch entsprechend abarbeiten, umsetzen können. Und bringt mich dann auch gleich zur zweiten Rückmeldung. Die kam von unserem, wahrscheinlich einem unserer treuesten Hörer, dem guten Sönke, der sich letzte Woche, obwohl er scheinbar nicht so der große YouTube-Seher ist, extra eine Stunde Zeit genommen hat, der hat sich dann noch separat gemeldet, um sich das dann auch anzusehen, sind dann letztlich 1,5 Stunden geworden, hoffe ich. Der schreibt in jedem Fall, lieber Martin und lieber Bernhard stellvertretend, mich würde für eure Super Bowl Experience in der Interviewrolle das Thema Special Teams und hier besonders die Vorbereitung der Kicker, Longsnapper und Holder interessieren. Bereitet man sich spezifisch auf das Spiel der Spiele vor, simuliert man beispielsweise den Kunstrasen, die Zusammensetzung im Dome in New Orleans im Training, hat ein Dome-Team hier generell einen Vorteil gegenüber einem Outdoor-Team? Danke euch, ganz liebe Grüße und super viel Spaß in Louisiana. Und eines können wir, glaube ich, Sönke versprechen, die Spezialisten, die haben einen ganz besonderen Platz in unserem Herzen. Denen werden wir definitiv auf den Zahn fühlen.
Ja, auf jeden Fall.
Welche Spezialisten sind denn deine Favorites? Aaron Brewer hatten wir, nämlich den Longsnapper der Arizona Cardinals, dieses Jahr schon bei Winter Day Football O'Clock zu Gast. Der war großartig, aber sind es dann auch die Longsnapper bei dir oder die Kicker oder die Panther?
Ja, ich glaube, das ist irgendwie so, wenn man sagt, hat man Süßigkeiten gerne, dann kann man auch nicht sagen, ich habe die Süßigkeiten lieber als die anderen. Ich glaube, das muss man alles in so einen Topf geben. Das heißt, ich glaube, wenn man sagt, man findet Specialists generell cool, so vom Typ Mensch her, ich glaube, die sind alle sehr ähnlich und ich glaube, es wäre auch ein bisschen ungut, wenn man dann sagt, der ist cooler als der. Deswegen will ich jetzt einfach mal behaupten, dass ich alle Specialists cool finde.
Was für ein mega Vergleich. Ja, die Spezialisten, die haben einen großen Platz in unserem Herzen okkupiert und die Spezialisten werden wir euch sicher auch anbieten können. Eine schöne Rückmeldung noch und da möchte ich dann noch kurz einhaken, bevor wir dann weitermachen. Servus. Bin ein treuer Hörer eures Podcasts und kann es nie erwarten, dass die neue Episode erscheint. Ich habe für das Super Bowl Wochenende 2 Fragen für euch, die ich gerne wissen würde. Die erste Frage, hat es für einen der teilnehmenden Spieler einen Playoff-Aberglauben oder Brauch, also kein Rasieren, kein Wechseln der Kleidung gegeben? Und wie schaut die persönliche Vorbereitung am Matchday ab Zeitpunkt des Aufstehens aus? Danke schon mal für die Mühe und freue mich auf die neue Folge. Das Coole daran ist, dass beide Teams richtig viele Spieler haben in ihren Reihen, die vor 2 Jahren noch am Feld gestanden sind. Deswegen können wir dann bei ausgesuchten Spielern, die vor 2 Jahren eben bei Chiefs und Eagles mit dabei waren, auch schon diesen Game Day Ablauf dann entsprechend abrufen und Super Sunday ja dann nochmal komplett anders auf, was das Spiel anbelangt, weil du auf einmal nicht 15 Minuten Halbzeitpause hast, sondern 40 Minuten. Und auch das trainieren die guten Teams. Und was den Aberglaube anbelangt, da werden wir sicher auch dem einen oder anderen Spieler auf den Zahn fühlen. Wie sehr ist Aberglaube, soweit du das beurteilen kannst und nachvollziehen kannst, in der Kabine der Arizona Cardinals verbreitet?
Ja, schon sehr. Also ich meine, es gibt natürlich unterschiedliche Typen von Menschen, aber ich weiß nicht, also es geht natürlich in jede Richtung sehr weit, aber ich glaube, keiner wird jetzt sein Frühstück ändern am Tag vom Spiel. So, wenn er jeden Tag das gegessen hat, dann wird er, glaube ich, am Spieltag das nicht ändern. Oder wenn er seit dem College irgendwelche Sachen macht, dann wird er es dann nicht unbedingt an dem Spieltag ändern. Also ich glaube, also das ist so ein Basislevel, was jeder quasi so einhält. Aber es hat, glaube ich, keine Grenzen. Also ich bin mir auch sicher, dass es dann Leute gibt, die, weiß ich nicht, jedes Mal 5 Runden ums Spielfeld gehen, bevor sie dann mit dem Warm-up anfangen oder so. Also ich glaube, da finden wir auch sicher coole Geschichten, falls wir danach fragen wollen. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, nach oben keine Grenzen, aber so ein Basislevel hat jeder, das halt kann man auch Routine nennen.
Die Superstitions als Thema nehmen wir ebenfalls mit. Und das ist vielleicht auch der Zeitpunkt, wo wir nochmal anführen. Wenn ihr das Gefühl habt, es gibt Dinge, die werden zu wenig beachtet, die werden zu wenig erfragt, die sollten wir auf unserer Agenda haben, dann nennt uns die bitte. Ob direkt über unsere Social-Media-Kanäle, bei Bernhard ist es vor allem Instagram bernhard.psycho, bei mir ist es auf Instagram @martinpfanner oder einfach per E-Mail, oldschool, wenn man so will, footballo'clock101@gmail.com. Die Adresse findet sich sonst auch in den Shownotes. Das sind eure Beteiligungsmöglichkeiten, um uns Anregungen und Inputs zu geben. Und wir haben schon gesagt, und das gilt natürlich auch für die 3 Rückmeldungen, die ich schon stellvertretend für viele, viele andere vorgelesen habe. Alle, die uns Input schicken, nehmen an einem Gewinnspiel teil. Wir werden ein paar Goodies aus New Orleans mitbringen und haben jetzt einfach mal salopp gesagt, es wird ein Super Bowl T-Shirt werden. Vielleicht findet sich noch ein wenig cooleres Merch als nur ein T-Shirt. Und was auch noch ganz wichtig ist an dieser Stelle, und auch da gab es schon ein paar Leute, die uns mit einer Spende bedacht haben. Wir sind aktuell mit einem nicht unbeträchtlichen Betrag natürlich auch in Vorleistung gegangen. Und natürlich haben wir tolle Unterstützerinnen und Unterstützer. Natürlich haben wir auch einen Namenssponsor dieses Formats. Aber kostendeckend sind wir aktuell noch nicht unterwegs. Und das soll jetzt natürlich kein Bittstellertum sein, aber wem es etwas wert ist, hochwertige Coverage aus New Orleans zu bekommen und ausgerechnet uns unterstützen möchte, am Weg dorthin und vor allem dann auch wieder am Weg zurück, der kann das tun. Es gibt in den Shownotes dieses Podcasts einen PayPal-Link und wer etwas dazu beisteuern möchte, dass es echte NFL-Insights mit Niveau und Tiefgang von Super Bowl 59 gibt, der darf das gerne tun. Und Bernhard, wenn wir auf diese Tage vorausblicken und wir werden die für uns jetzt noch auch entsprechend strukturieren. Gestern kamen die Termine raus, wann die Teams ihre Media Availabilities abhalten werden und wir versuchen da wirklich pro Tag so viel wie möglich dann auch abzuklappern und letztlich auch anzubieten. Wenn du das jetzt so vor deinem geistigen Auge mal abspulst, worauf freust du dich am meisten oder was wird sie so ein Fokuspunkt für dich auch sein, den du dir vornimmst?
Oh, schwer. Ich meine, für mich natürlich wird alles irgendwie super interessant sein, weil ich das noch nie miterlebt habe. Dieses ganze Super Bowl Weekend und vor allem von der Media-Seite, ich meine, von der Spielerseite auch nicht, aber ich bin generell nicht so in dem Media-Geschehen drinnen, wie das abläuft, wenn man zu einem Team kommt und dann, weiß ich nicht, akkreditiert wird oder was auch immer. Wahrscheinlich alles ist einfach super interessant für mich und ein erstes Mal. Deshalb, ich freue mich schon ultra einfach drauf, wie das alles abläuft, um ehrlich zu sein. Diese ganzen Interview-Booths und was für Freiheiten man dann auch hat als Reporter quasi und wie schwer es sein wird, Interviews zu bekommen und all diese Sachen, wie viel Andrang dort ist. Also irgendwie alles an dem Ganzen finde ich sehr, sehr interessant und ich lasse mich da einfach voll drauf ein die ganze Woche und schau, wie viel Spaß mir das am Ende des Tages dann auch macht. Aber ja, ich bin sehr offen für diese Erfahrung und freue mich drauf. Aber natürlich, ich glaube, am meisten wird mich dann interessieren, was man von den Spielern auch irgendwie lernen kann. Also, dass man nicht einfach nur irgendwelche Fragen stellt, natürlich, sondern auch Fragen, die mich tatsächlich interessieren, persönlich und hoffentlich dann auch die Zuhörer von unserem Podcast. Aber ja, also ich hoffe, dass ich da halbwegs normale Antworten bekomme und nicht, dass das dann irgendwie nach dem zweiten Tag schon so, dass man merkt, okay, die sagen irgendwie immer dasselbe und ja, also da hoffe ich, dass ich gut genug Fragen stellen kann, dass das dann eben nicht der Fall ist.
Und letztlich wird es auch ein Experiment für uns sein. Also spätestens, wenn ihr rausfindet, nämlich ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es keine Post-Super Bowl-Folge vom Winter Day Football O'Clock gibt, dann ist vielleicht irgendwas zwischen uns passiert. Aber es ist tatsächlich eine Herausforderung, auch so viele Tage dann gemeinsam miteinander zu verbringen und sich nicht auf die Nerven zu gehen. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, unsere Beziehung ist noch frisch genug, als dass sie das entsprechend aushält. Und das ist ein Punkt, auf den ich mich persönlich freue. Und das soll jetzt irgendwie nicht Honig ums Maul schmieren sein oder dergleichen. Aber immer wenn wir Gäste hatten, waren deine Fragen extrem klug. Und hoffe jetzt einfach auch die perfekte Ergänzung zu dem generellen Wissensdurst, den ich dann auch habe, weil du immer in die Tiefe gehen kannst, weil du vor allem auch auf Augenhöhe diskutieren kannst. Und wenn ich nicht von Anfang an daran geglaubt hätte, dass du eine unfassbar gute Media Personality abgibst, und das tust du seit 1,5 Jahren, dann würde ich mich auch jetzt nicht so auf das freuen, was uns erwartet. Und gerade wenn man zum Beispiel auf die Tight Ends der Teams blickt und die unterschiedlichen Typen, natürlich wird Travis Kelce belagert werden und natürlich als Boyfriend vom wahrscheinlich größten Popstar, den es aktuell gibt, wird da auch ganz viele andere Coverage und Boulevardeskes Zeugs anziehen. Aber wenn man sich einfach die verschiedenen Tight Ends, die Typen und die Rollen ansieht bei beiden Teams, mit Noah Gray, mit Peyton Hendershot bei den Chiefs, mit Grant Calcaterra, der eigentlich ein reiner Blocking Tight End ist, allein was die Rollen anbelangt, Dallas Goedert natürlich als Einser-Tight-End bei den Eagles und Receiving-Tight-End, aber was die Rollen anbelangt, was die Interpretation dieser Rollen anbelangt, was das, was du wiederum siehst und erlebt hast und mitbringt, dann in Relation setzt und wo du halt perfekt dann auch deren Wissen ein bisschen anzapfen kannst. Ich glaube, das ist extrem cool, wenn wir mit den Spezialisten reden, aber logischerweise auch mit langgedienten Spielern und Spielern, wo es logischerweise auch Verbindungen gibt. Also der Andre Hopkins, Ex-Cardinals-Receiver, mit dem du lange zusammen im Team warst, mittlerweile bei den Chiefs, DJ Humphreys, letztes Jahr noch Left Tackle bei den Arizona Cardinals gewesen, jetzt bei den Chiefs. Also es gibt auch viele Verbindungen zwischen dir, ehemaligen Teams, den Super Bowl-Teilnehmern. Und da habe ich mal gefragt, wer sind denn Spieler? Und ich habe dir diesmal wieder nur einen Spieler pro Team gegeben, die du unbedingt interviewen möchtest, mit denen du unbedingt ein Gespräch führen möchtest.
Ja, natürlich, also keine Ahnung, also ich will mich natürlich nicht begrenzen auf einen Spieler jetzt. Ich würde natürlich gerne mit sehr vielen reden, um auch irgendwie so ein großes Bild von der Mannschaft dann irgendwie so zu bekommen. Aber ich habe jetzt einfach zwei ausgewählt, eben weil wir letzte Woche auch über die Big Men geredet haben. Ich habe Beziehungen zu zu beiden Tackles eigentlich, also Jordan Mailata auf der Seite von den Eagles, mit dem will ich auf jeden Fall reden und also vielleicht auch off-camera einfach zu schauen, so wie es ihm geht und was sich verändert hat. Und dann eben auf der Chiefs-Seite mit DJ Humphreys, hast du eh schon genannt, weil der eine sehr interessante, weißt du, ein Rookie kommt bei uns rein und er wird so ein bisschen verdrängt und merkt, dass ein bisschen Druck hinter ihm ist und dann verletzt er sich auch noch. Und ja, war sicher nicht leicht, aber dass er jetzt eben dort angekommen ist, wo er ist und dass die Chiefs quasi wieder im Super Bowl stehen und eben mit ihm jetzt auch, finde ich ultra interessant, wie das Leben halt so laufen kann. Und ja, deshalb, ich glaube, die zwei, die Pendants zueinander quasi, sicher sehr interessant auch.
Mal auch zwei Spieler vorgenommen, die es prioritär zu behandeln gilt. Natürlich auch so viel Eindrücke und Impressionen wie möglich sammeln, stimmen, sich auch anhören, unterschiedliche Geschichten auf unterschiedlichen Positionen. Oder zwei der faszinierendsten Spieler für mich in Super Bowl 59 sind bei den Eagles Brandon Graham, längst gedienter Philadelphia Eagle, möglicherweise die letzte Saison. Eigentlich hat er schon gesagt, es wird die letzte Saison sein. Dann reißt er sich den Trizeps. Der wird von Injured Reserve runterkommen und potenziell dann auch in Super Bowl 59 starten, was schon mal völlig irre ist. Und dieser nicht nur emotional leader, sondern alles, was ich von ihm gesehen habe, deutet einfach darauf hin, das ist ein richtig, richtig guter Typ. Und dann ist er dieses Jahr, und auch das kommt nicht von ungefähr, für den Walter Payton Man of the Year Award nominiert. Und als ihm der Eagles-Owner Jeffrey Lurie die frohe Kunde überbracht hat, hat er gemeint, das ist schon richtig so, dass du das bist, weil Walter Payton Man of the Year Award ist ja Excellence on the field und off the field. Und Jeffrey Lurie hat dann was Schönes gesagt, du bist verantwortlich für das wichtigste defensive Play der Franchise-Geschichte. Ja, er war derjenige, der in Super Bowl 52 damals zwischen den Eagles und den Patriots kurz vor Schluss den Fumble geforst hat, der dann dazu geführt hat, dass die Eagles Zeit von der Uhr nehmen konnten und New England dann kein Comeback mehr gelungen ist. Und wenn jemand für das wichtigste Play, und man, der Owner wird es dann schon wissen, der Franchise-Geschichte verantwortlich ist, ist das, glaube ich, ein ganz cooler Interviewpartner und ein ganz cooler Starting Point, um dann zu sehen, wohin es geht, falls wir ihn dann auch tatsächlich one-on-one bekommen und er nicht in so einer Booth ist, wo es dann extrem schwierig ist, auch mehrere aneinanderhängende Fragen zu formulieren. Mhm. Und bei den Chiefs interessiert mich vor allem Creed Humphrey. Das ist so wahrscheinlich der legitime Nachfolger von Jason Kelce als bester Center der Liga, verfolgt den schon seit er Rookie ist und finde den einfach extrem spannend. Und mir bleibt immer noch oder ist immer noch diese Geschichte im Kopf geblieben, dass er sehr, sehr erfolgreicher Ringer war. Hat ein State Championship, glaube ich, in seinem Heimatbundesstaat Oklahoma gewonnen. Der ist jetzt auch nicht ganz klein. Und hat immer gesagt, das Ringen war für ihn die beste Voraussetzung dafür, Offensive Lineman zu werden, weil Leverage, Hebelwirkung nirgendwo besser gelehrt wird als dort. Und das in der Kombination, da Center noch dazu von Patrick Mahomes zu sein. Schon als Rookie großartige Leistungen abzuliefern und der Anchor vor allem dieser bärenstarken Interior Offensive Line zu sein. Da gibt es so unfassbar viele Themen und Creed Humphrey wirkt einfach wie jemand, mit dem man sprechen sollte. Schauen wir mal, ob wir Humphreys, Malata, Graham und Humphrey im Zuge der Super Bowl Woche bekommen. Das mal unsere Favoriten. Ihr könnt uns auch gerne Spieler nennen. Alles, was interessiert, werden wir versuchen, in irgendeiner Art und Weise mit einfließen zu lassen in unsere Berichterstattung. Am Sonntag geht's für uns los. Am Montag ist dann vor Ort die große Opening Night und dort werden wir dann erstmals auch die Mikrofone glühen lassen. Alle Inputs über Social Media oder footballoclock101@gmail.com an uns. Soweit, so gut, was unsere Coverage anbelangt. Aber wir wollen natürlich auch noch einen Blick zurückwerfen und dann auch einen Blick ins große Rund der NFL. Diese Rubrik heißt bei uns
Rund um die NFL.
Rund um die NFL. Es passiert wahnsinnig viel, obwohl nur noch zwei Teams in Anführungszeichen relevant sind. Vergangene Woche waren das noch deren vier. Das Feld hat sich halbiert und es wird sich noch ein letztes Mal halbieren. Wer sich dann letztlich die Lombardi holen wird, ob es den historischen Threepeat gibt oder ob die Eagles zum zweiten Mal binnen 7 Jahren auch eine Lombardi mit nach Pennsylvania nehmen, das wird sich weisen. Sprechen wir erstmal über das Championship Weekend und wie du die Spiele verfolgt hast. Wie muss man sich Bernhard Zajkowicz zu Hause in Wien vorstellen, wenn er Football schaut?
Ja, jetzt, wo ich wieder mit der Zeitumstellung zu kämpfen habe, wenn ich NFL-Spiele schauen will, habe ich das erste Spiel bis zur Halbzeit im Bett geschaut und dann bin ich weggepennt und dann habe ich mir am nächsten Tag die Extended Highlights halt einfach angeschaut und ja, dann kriegt man es auch mit. Man darf halt nur nicht, wenn man aufsteht, gleich auf Instagram gehen, weil sonst ist alles gespoilert. Aber ja, ich habe mir die erste Halbzeit von Commanders Eagles eben angeschaut und dann war ich im Träumeland.
Du hast ein All-Time-Game verpasst zwischen Kansas City und Buffalo. Wir kommen aber vielleicht dann auch gleich zu deinen Takeaways und was von dieser Partie überbleiben wird. Aber ich hatte das große Vergnügen, für DAZN das NFC-Championship-Game zu kommentieren und das war insofern am Anfang relativ cool, weil es sehr lange nach einer kompetitiven Partie aussah, bis die Eagles dann im wahrsten Sinne des Wortes den Commanders davongelaufen sind. Und vielleicht kommen wir auch noch zu dieser unfassbaren Rushing Attack. Aber was ganz witzig war, und ich bilde mir ein, dass es im vierten Viertel gewesen ist, und als Kommentator kann man sich ja auswählen, ob man zum Beispiel die englischsprachigen Kollegen auf dem Ohr haben möchte, um vielleicht auch noch schneller reagieren zu können, wenn sich etwas ereignet, das nur sie sehen können, weil auch nur sie die Ressourcen vor Ort haben. Und sie sprechen über die Commanders Offensive Line, nämlich Kevin Burkhardt und Tom Brady, und eben, dass Sam Cosmi an allen Ecken und Enden fehlt, der Right Guard, der sich leider eine Season-Ending-Injury zugezogen hatte. Und dann gibt's diesen random Sideline-Shot und es ist ein Big Man zu sehen, und dann sagt Tom Brady, that's Sam Cosmi, sinngemäß. Und ich denke mir so, na, das ist nicht Sam Cosmi, das ist Max Pircher, unser Max Pircher, sage ich jetzt einfach mal, weil er ja auch schon bei Winter Day Football O'Clock am Start war. Du kennst ihn noch viel besser als viele andere. Max Pircher mit Sam Cosmi zu verwechseln, und wir hatten dann auf, also das kann einem Goat auch schon mal passieren, und wir hatten dann aber auf der Zone tatsächlich genug Zeit, um das richtig zu stellen, und hätte mir nie gedacht, dass ich Tom Brady irgendwann mal korrigieren werde können, aber durfte dann tatsächlich der Experte an meiner Seite sagen, ich glaube, Tom Brady ist gerade falsch gelegen, das war Max Pircher. Und auch du hattest ein Max Pircher Sighting, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin.
Ja, also ich habe natürlich nicht den amerikanischen TV quasi gehabt, also ich habe Tom Brady nicht gehört, aber ja, ich habe den auch auf der Sideline gesehen, und wir haben ein bisschen auf der Couch gesessen eben und waren so, warum zeigen die gerade Max Pircher? Aber ja, ist recht funny. Ja, voll.
Warum zeigen sie Max Pircher? Weil er ein ansehnlicher Kerl ist und weil er einer
Südtiroler, ja.
Genau, einer der wenigen aus deutschsprachigen Gefilden ist, die es in die NFL geschafft haben, und auch einer der wenigen, der tatsächlich am Championship Game Weekend im Einsatz war, wenn auch nur als Practice Squad Offensive Lineman. Trotzdem sehr, sehr respektabel, und auch für Max Pircher wird es an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock immer Platz geben. Wenn du dieses NFC Championship Game und das, was du vor allem noch nicht schlafend miterlebt hast, Revue passieren lässt, was wird da davon überbleiben?
Dass die Eagles ultra dominant sind. Dass die Eagles ultra dominant sind, sowohl auf der Seite von der Defense, sie haben Turnovers kreiert, sie haben nicht wirklich viel zugelassen. Die Commanders sind eigentlich immer nur mit ihren kleinen underneath passes, und dann ab und zu hatten sie halt ein explosive play, aber alles in allem denke ich, dass die Eagles eine starke Offense von den Commanders mehr oder weniger stillgelegt haben. Und ja, ihre Offense einfach nicht zu stoppen. Ich meine, 55 Punkte im Halbfinale der NFL ist eigentlich schon gestört. Ich glaube, ganz am Anfang vom Spiel, also ich habe auf RTL geschaut, und Patrick Esume hat irgend von seinem Scary Monday oder irgend sowas, wo er gemeint hat, das war vor. So hat es nicht geheißen, aber das war ein Spiel auch von Eagles gegen Commanders. Und das war anscheinend schon sehr lang her, hat er gemeint. Und da ging es auch irgendwie so, also da haben sie 8 Touchdowns gemacht oder so, die Eagles. Also auch eine sehr Blamage für die Commanders. Und er hat gemeint, das sitzt sicher noch tief in den Knochen. Und also weiß ich jetzt nicht genau, vielleicht bei dem Owner, oder obwohl der ist auch neu, aber weiß nicht, vielleicht bei irgendwelchen Leuten, die sich daran noch erinnern können. Aber auf jeden Fall haben sie jetzt noch so eine Klatsche bekommen. Zwar nicht am Montag, aber ja, sehr paniert. Also sehr, sehr dominant einfach von den Eagles.
Ich glaube, egal über welche Unit man spricht, die Offensive Line hat letzte Woche sehr viel unserer Aufmerksamkeit bekommen. Die Defense, die Front Seven, die Secondary, auch die Spezialisten, dort mit Jake Elliott, dem Kicker, vielleicht auch noch das größte Fragezeichen. Die Eagles sind extrem tief besetzt. Und was mich, und jetzt habe ich natürlich die Passcatcher beziehungsweise die Skill Position Spieler vergessen, aber mit Barkley, Smith, Brown und Goddard wahrscheinlich auch ein Top-3-Quartett, was das anbelangt. Die Secondary sticht mir immer wieder ins Auge, weil es gibt mit Darius Slay natürlich den Anführer dort, den Rudelführer. Und du hast es ja auch selber die letzten Jahre mitbekommen mit Garrett Williams vor 2 Jahren, mit Max Melton dieses Jahr, dass Rookie-Cornerbacks vielleicht nicht immer die einfachste Transition haben. Garrett Williams hat sich dieses Jahr zum Star durchaus gemausert, aber hatte im Rookie-Jahr sicher Probleme. Und dann draften die Eagles mit Quinion Mitchell, Omi Cooper DeJean, zwei Defensive Backs. Einen in der ersten Runde, den anderen in der zweiten Runde. Quinion Mitchell hatte schon im ersten Aufeinandertreffen mit den Commanders in Woche 11 die Aufgabe, Terry McLaurin zu bewachen. Terry McLaurin, Statline nach dieser Partie gegen Quinion Mitchell, kein Target, logischerweise keine Catches, kein gar nichts. Da kommen diese beiden Rookies daher und spielen so, als ob sie keine Rookies wären. Was fällt dir auf, wenn du diese beiden siehst, beobachtest und wenn sie da vielleicht auch mal ins Auge springen?
Ja, also ich glaube, immer wenn wir über Rookies reden, dann reden wir immer über den Fakt, dass die manchmal zögerlich sind oder nicht wirklich so unbedacht spielen wie auf ihren College Highlights oder auf ihrem College Tape. Und weil sie sind ja natürlich derselbe Footballspieler, wie sie am College waren, und sie müssen jetzt nicht auf einmal viel schneller werden, oder es ist alles eigentlich nur im Kopf, so wie schnell kannst du denken und wie schnell oder wie sicher bist du dir mit dem, was du siehst, und wie schnell kannst du das dann umsetzen. Und das ist mir bei den zwei hauptsächlich aufgefallen. Ich habe jetzt ein Play von Cooper im Kopf, wo quasi Motion von der Offense, der Slot Receiver kommt auf die andere Seite und geht hinter der Line wieder zurück und läuft so eine Flat Route. Und der Cooper war Man-to-Man mit ihm und es war 3rd-and-3 oder irgendwas. Und das ist ultra schwer zu covern eigentlich, weil er bei den ganzen Linebackern bei der Motion halt vorbei, und dann geht er hinter der Line noch, sprich ist schwer für die Augen. Aber der hat eigentlich ohne zu zögern, hat das genau gesehen und ist Full Speed quasi dorthin komplett committed, hatte nicht Angst, dass das jetzt vielleicht die falsche Entscheidung ist oder so. Und hat den für einen Yard getackelt, also kurz fürs First Down. Also der Receiver hat das First Down nicht erreicht, und das war schon sehr impressive. Also einfach dieses Selbstverständliche und Selbstbewusste ist schon sehr selten für einen Rookie. Also ich glaube, das ist das, was sie irgendwie absetzt von anderen Rookies halt auch.
Wir sollten uns überlegen, Geburtstagsgeschenke mitzunehmen. Es gibt zwei Vertreter der Philadelphia Eagles, die am Super Bowl Sunday Geburtstag haben werden. Einerseits Saquon Barkley, andererseits Cooper DeJean.
Ah, der auch. Geil.
Was bringt man aus, oder was kann man aus Österreich mitbringen, wenn man in den USA jemandem eine Freude machen möchte? Also ich kenn's lustigerweise, und das liegt viele, viele Jahre zurück, vom lokalen Footballteam, das dann auch immer wieder amerikanische Imports hatte, und dem, die dahergekommen sind, ist bei jeder Rückreise, sind zwei Artikel immer im Koffer gelandet. Das eine waren Milka Schokoladetafeln, und das andere waren, ich habe keine Ahnung, wie sich das mit dem Transport und der Kühlung und dergleichen dann auch entwickelt hat, das andere waren Käsekleiner. Gibt's in Nordamerika in dieser Art wahrscheinlich nicht oder nur selten. Käsekleiner muss man vielleicht auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus anderen Gefilden erklären. Irgendjemand, ich glaube in Slowenien, es gibt einen Streit zwischen Slowenien und Österreich, wer die Käsekreiner erfunden hat, aber irgendjemand hat sich gedacht, statt totem Tier in seinen eigenen Darm zu stopfen, geben wir einfach noch Käse dazu, und das schmeckt gebraten tatsächlich sehr, sehr toll. Sollte man wahrscheinlich, weil es extrem kalorienhaltig ist, nicht allzu häufig essen, aber in Wien gehört eine Käsekreiner, eine eitrige, wie es dort heißt, eigentlich schon auch zum guten Würstelstandton dazu. Und jetzt werden wir wahrscheinlich kein Käsekreiner mitnehmen können, aber vielleicht irgendwas Schokoladiges. Da fällt uns sicher was ein. Nehmen wir Geschenke mit? Ja.
Auf jeden Fall. Das wäre schon witzig. Und ich weiß nicht, wir könnten auch so Ultra-Touristen-Geschenke machen, so eine Mozartkugel oder so. Oder es gibt so diese Taler, ich glaube, da ist die Sissi oben oder so. Weiß nicht. Aber es fällt uns sicher was Lustiges ein.
Bin ich absolut deiner Meinung. Ultra dominant, die Eagles, das wird vom NFC Championship Game übrig bleiben. Was denn vom AFC Championship Game Bills Chiefs?
Ja, also das, was ich quasi mitnehmen konnte von dem, was ich gesehen habe, das war auf jeden Fall ein Duell, was sehr viel mehr auf Augenhöhe war. Ich habe vor dem Spiel gedacht eigentlich, dass die Bills den besseren Roster hatten und das Ding eigentlich machen sollten. Aber in den Entscheidungen, also die Bills haben früh im Spiel, ich glaube erste Halbzeit, zwei Two-Point-Conversions ausgespielt, die haben sie beide nicht bekommen. Die Chiefs haben dann die nächste ausgespielt, die haben sie bekommen, um auf 29-29 zu gehen. Also solche Swings irgendwie sind dann immer auf die Seite von den Chiefs gegangen. Ich glaube, dieses eine, den vierten Versuch, den sie da gesneakt haben mit Josh Allen, da haben sie ihnen nicht das First Down gegeben. Also all diese Swings ist mir vorgekommen, oder die meisten davon, die sind auf die Seite von den Chiefs gegangen. Und das ist halt dann schwer, weil man irgendwie dann halt immer so ein bisschen behind the eight ball ist, wie die Amerikaner sagen würden, weil man immer, man macht alles richtig, aber dann kommt diese eine wichtige Situation und dann klappt es halt irgendwie nicht ganz. Und ich glaube, darauf kann man es zurückführen, weil es waren jetzt nicht irgendwelche skandalösen Turnovers oder irgendwas, oder wo eins von den beiden Teams das Spiel quasi hergegeben hätte, oder wo man sagen könnte, okay, daran hat es gelegen, sondern es war wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Und ja, eben in diesen wichtigen Situationen hat es dann halt nicht gereicht für die Bills. Und ich glaube, darauf kann man es zurückführen.
Und ich bin mir eines im Broadcast gehört zu haben von Jim Nance und Tony Romo, dass er gesagt hat, die Chiefs, die haben das extra gescoutet und irgendwie auch gesehen, dass diese Plays bei Short-Yardage-Situationen und diese nicht Sneaks, aber die auch Design Quarterback-Runs und das, was man vielleicht auch bei einer Two-Point-Conversion auspacken könnte, häufiger als nicht über die linke Seite gehen. Und genau dort ist Josh Allen immer und immer wieder auch gestufft worden. Wenn selbst die Broadcaster sowas oder sich das bis dorthin durchgesprochen hat, und die haben natürlich auch ihre Production-Meetings und dergleichen, aber wenn eine Mannschaft das so ganz klar erkennt und die andere das Play dann trotzdem immer und immer wieder läuft, dann merkt man schon, dass die Chiefs da auch in puncto Scouting, Coaching wahrscheinlich nochmal eine Stufe über alle anderen zu stellen sind. Und die sind halt einfach, das ist ein Sound-Football-Team, und das Play-Design und dann auch das Play-Calling in der Defense, als Spagnola diesen einen unfassbaren Cornerback-Blitz dann genau zum richtigen Zeitpunkt ausgepackt hat. Ich glaube, das sind dann auch Faktoren, die extrem spannend sein werden in diesem Chess-Match zwischen den Eagles und den Chiefs. Und das ist für mich eigentlich der spannendste Faktor, zu sehen, wie viel die Eagles und auch Sirianni aus dieser Niederlage gegen die Chiefs von vor 2 Jahren gelernt haben. Weiß für dich nicht die sexieste Super Bowl? Für mich persönlich hätte jede Paarung, jede Konstellation was Cooles hergegeben. Aber das ist für mich so Nummer 1 Thema. Wie viel besser bist du geworden in diesen 2 Jahren und wie viel schwerer kannst du den Chiefs als immer noch Nonplusultra in der NFL, wie viel schwerer kannst du ihnen das Leben machen? Ich glaube, das sind die beiden, oder das ist die Storyline für mich.
Ja. Ich meine, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, was du gerade gemeint hast mit den Short-Yardage-Dingen, das ist halt auch oft, also ich will jetzt nicht Ego sagen oder so, aber oft ist das halt, es ist 3. und 1, 4. und 1, was auch immer, und die Coaches sind dann, ja, die werden wissen, dass wir nach links laufen, aber wir müssen einfach dominanter sein als der andere, und manchmal funktioniert es und manchmal ist das eine gute Mentality, um die zu haben, aber wenn es halt nicht funktioniert, dann sollte man vielleicht doch adjusten, weil eben der Gegner von den Chiefs jetzt in der Super Bowl, die Eagles, Tush-Push, jeder weiß, was kommen wird, aber keiner kann es stoppen. Und deshalb, warum sollte man dann was anderes machen? Deshalb, ich bin gespannt, was die Chiefs sich dafür überlegt haben, weil ich fand das eigentlich sehr interessant und ich habe das davor noch nie gehört. Also die Commanders, die hatten ja diesen einen Goal-Line, wo die Eagles quasi immer in ihrem Tush-Push gestanden sind.
Der Versuch eines Goal-Line-Stands.
Genau, und dann 50 Four-Starts gefühlt oder Offsides halt. Der Frankie Louvo ist 3-mal drüber gesprungen über die Line sogar und dann die D-Line nochmal gejumpt und der Ref hat dann gemeint, wenn ihr das jetzt noch einmal macht, dann gebe ich den Eagles einfach den Touchdown, und das habe ich noch nie gehört dafür.
Same here.
Ja, weil eigentlich fand ich das eine ultra kreative, so ein Rule-Exploit irgendwie, was aus dem Hause Belichick hätte kommen können, wo man sagt, okay, ich kann diesen Tush-Push einfach nicht stoppen. Ich springe einfach jedes Mal offside, weil irgendwann kriegen sie dann 1 Zentimeter noch dazu, aber sie können ja keinen Touchdown machen, weil immer half the distance to the goal ist. Deshalb eigentlich fand ich das ultra interessant, so was eine Möglichkeit gewesen wäre, die zu zwingen, mal was anderes zu machen. Aber ja, anscheinend können die Refs Touchdowns hergeben.
Ich habe noch zwei Fragen für dich und die betrifft eigentlich das Drumherum oder die betreffen das Drumherum und auch den aktuellen Head-Coaching-Hiring-Cycle. Also ich persönlich finde es ja extrem geil, dass Pete Carroll wieder in der Liga zurück ist, dass er mit 74 auch sagt, ja klar, ich kann immer noch Leader of Men sein und eine Franchise auch versuchen umzukrempeln. Ich glaube, es gibt Stand jetzt nur noch den offenen Head-Coaching-Posten in New Orleans und auch der wird dann irgendwann mit einer Person befüllt sein. Wie blickst du auf diesen aktuellen Hiring-Cycle und all die Teams, die sich jetzt mit neuen Coaches eingedeckt haben?
Ich weiß nicht, ich finde das immer schwer zu sagen. Also zum Beispiel Aaron Glenn von den Lions, das ist, glaube ich, ein sehr guter Coach. Ich habe letztens so einen Skit von ihm gesehen, wo er halt zu dem ganzen Team gesprochen hat und so. Und ich weiß nicht, ist halt rübergekommen wie so ein Players-Coaching, wie der die Spieler auch so ein bisschen versteht und genau weiß, was er sagen muss, um irgendwas zu bewegen in ihnen. Ich weiß halt nicht, ob die New York Jets so ein tolles Team für ihn sind. Deswegen, ich glaube, das ist immer schwer einzuschätzen, dann wie viel, egal ob der Coach richtig gut ist oder nicht, so wie viel der dann im Endeffekt bewirken kann, wie viel Erlaubnis er bekommt vom Owner, Sachen zu verändern und so Sachen. Also das sind, glaube ich, so Themen auch, wo man sich nicht wirklich auskennt, wenn man nicht mal selber Head Coach war. Also ich glaube, da gibt es ganz viele so Sachen, über die nicht wirklich geredet werden und über die man vielleicht auch nicht reden kann, wenn man noch weiterhin den Football coachen will. Aber ja, den finde ich auf jeden Fall einen guten Hire so. Mal schauen, was mit den Jets jetzt passiert. Dann Ben Johnson zu den Chicago Bears finde ich auch gut. Ist halt so voll der trendige irgendwie Coach zu sein.
Hotshot OC, ja.
Ja, vor allem auch irgendwie so diese, gefühlt in den letzten Jahren gab es viele von denen, wo halt ein so ein junger Coach dann Head Coach wird und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen biased, weil ich halt JG und Kingsbury hatte, aber das ist, also er, finde ich, für mich ist genau dieselbe Schublade. Und ja, mal schauen, wie das wird. Aber ich meine, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Favorites von den ganzen Signings oder so. Aber ja, wird auf jeden Fall interessant, wie oder ob die irgendwelche Teams umkrempeln können.
Und vielleicht findet sich auch der eine oder andere neue Head Coach tatsächlich in New Orleans ein. Also als ich vor ein paar Jahren damaligen Commanders Head Coach Ron Rivera vorbeigegangen bin, habe ich mir gedacht, wow, die sind eigentlich alle hier. Und das waren dann noch ein paar. Das ist so, das wird dann auch diese Normalität für die 7 Tage der Super Bowl Woche sein, dass einfach alles im Regelfall dort ist und du eigentlich aus dem Schauen nicht rauskommst und sich dann tatsächlich so auf die Basics der Arbeit zu fokussieren, nicht immer ganz einfach. Aber wir wollen am Ende natürlich auch noch ein klein wenig Wissen kreieren und dieses Mal vielleicht sogar für Dallas Cowboys Fans, denn da gibt's einen neuen Head Coach, der heißt Brian Schottenheimer. Das ist einer der kurioseren Entscheidungen der Ära Jerry Jones, aber die wollen wir jetzt mal nicht weiter kommentieren. Dieser Brian Schottenheimer, der stellt sich jetzt einen Staff zusammen und unter anderem wurde dort der Offensive Line Coach der Arizona Cardinals angefragt, Clayton Adams. Was für ein Coach, was für ein O-Line Coach würden die Fans der Cowboys bzw. Dallas dann da auch bekommen? Was ist das für ein Typ?
Ich glaube, man kann ihn beschreiben als Typ, der weiß, wie er mit den Spielern umgehen muss. Also er ist ein sehr sympathischer, netter Mensch, der natürlich auch weiß, okay, jetzt muss ich was fordern von meinen Spielern. Also die Spieler respektieren ihn, aber er ist auch ein sehr spielerfreundlicher Coach, würde ich sagen. Und wenn es um Run-Designs und diese ganzen Scheme-Sachen geht, er war ja, glaube ich, auch unser Run-Game-Coordinator, sehr kreativ und hat auch nicht Angst, irgendwie mal Sachen auszuprobieren, wo man als Spieler eben in-store sitzt und sich denkt, wie bitte, so, wie bist du da drauf gekommen? Aber dann funktioniert es im Spiel. Deshalb ja, also ich glaube, wenn sie ihn hiren würden, dann wäre das ein guter Hire. Aber ja, natürlich würden wir ihn natürlich auch gern behalten.
spätestens in New Orleans, sage ich jetzt einfach mal, wissen wir, ob er der Versuchung erlegen ist und nach Dallas gegangen ist, ob er den Cardinals erhalten geblieben sein wird. Es gibt so viel, dass wir da tun möchten. Ich hoffe, wenn wir 5% von dem, was wir uns vornehmen, glaub, schaffen, dann sind wir schon weit gekommen. Und das bringt uns auch ans Ende dieser Folge vom Winter Day Football O'Clock. Ab kommenden Dienstag europäischer Zeit gibt's dann unsere Updates einmal täglich zu hören und hoffentlich mit so vielen Wissensinhalten wie nur irgend möglich. Ich freue mich extrem. Ich weiß oder bin mir sicher, dass das großartig werden wird, gerade mit dir. Hoffe, die Freude ist auch auf deiner Seite mehr als nur vorhanden. Wir sehen uns am Flughafen. Wir sehen uns in ein paar Tagen und wünsche bis dahin noch entspannte Zeit in Wien und auf bald in New Orleans.
Ja, ich freue mich auch schon sehr und ich glaube auf jeden Fall, dass das cool wird. Also ich bin excited, ehrlich, auf die ganze Experience und ich mache mir auch keine Sorgen, dass wir uns streiten werden oder so. Und ja, wir machen einfach die Duty-Free, machen wir noch unsicher, dann haben wir genug Geschenke dabei und so. Deshalb wäre jetzt sicher cool.
Für Cooper DeGene und für Saquon Barkley, genauso machen wir es. Bernhard, danke wie immer fürs Zeitnehmen. Schön, mit dir über American Football zu plaudern. Football. Football.